in deine Jugend, ehe denn die bösen Tagen kommen und die Jahre herzutreten, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Vater, wir danken für die Weisheit, die wir hier in Sprüche indirekt von Salomo so bekommen und fragen deine Hilfe, um dieses Thema, das Ende betrachten und Sache in Ordnung bringen, so gepredigt werden können, dass viele das aufnehmen, zu Herzen nehmen und wenn möglich das in Ordnung bringen, was in Ordnung zu bringen ist. Das beten wir in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Heute haben die meisten Leute ein kurzfristiges Denken, was ich nächsten Monat tun möchte, vielleicht ein Jahr maximal. Aber der ewige Blick, nenne ich, die wird eigentlich nicht mehr gelehrt oder besprochen. Was machst du mit deinem Leben als junger Mann oder als älterer Mann? Wofür lebst du überhaupt? Wofür hast du überhaupt gelebt? Ich meine, gut, dass mein Vater und ich darüber ein Gespräch hatten. Ich war gerade errettet. Er war damals schon in der Pension, war über 40 Jahre Zahnarzt gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, Papa, wofür hast du eigentlich gelebt? Ich habe gesagt, das ist eine gute Frage. Eigentlich für mich selber. Ich wollte ein Studium absolvieren, einen guten Job haben, Familie gründen. Das habe ich alles erreicht. Was Geld verdiene, ja und dann? Ja, dann hat er gesagt, das weiß ich eigentlich nicht. Ich habe das alles, ich bin 65. Ja, aber hast du mal gedacht über die Ewigkeit? Ja, na, eigentlich nicht, das ist auch noch so weit weg. Ich bin noch kein 70 oder 80 oder so, hat er gesagt. Und ich konnte dann später mit ihm über seine Seele sprechen und dann hat er sich nach 2 Jahren bekehrt zu Jesus Christus. Und dann hat er gesagt, rückschauend, Sohn, ich denke, ich habe es nicht so gut gemacht. Wenn ich nochmals diese Zeit und diese Energie und das Leben hätte, hätte ich ein anderes Lebensziel gehabt. Vielleicht hätte ich wieder Zahnarzt geworden, aber das war nicht mehr mein Ziel gewesen, um einen Beruf, um Geld zu verdienen. Ich hätte meine Gabe genützt, um das Evangelium in andere Länder zu nützen, um gratis Leute die Zähne zu reparieren und dann mich ein Recht bekommen, um das Evangelium zu predigen. Aber er war 5 oder 67. Es war zu spät. Und das ist eine wichtige Sache, um mal für dich selber, das Ende wird oft nicht betrachtet. Das ist das Gleiche mit Nachfolge von Jesus. Das Ende wird nicht betrachtet. Das war Thomas' Problem. Er hat nicht geglaubt, dass, wenn Jesus sprach über sein Leiden, Sterben und Auferstehung, er war enttäuscht. Jesus war tot. Er hat das Ende nicht betrachtet. Und das ist auch wichtig für jede, die hier nur in Nachfolge Jesus steht. Bedenk immer, du wirst immer enttäuscht von Dingen, die passieren. Es geht niemals, wie du dich erwünscht, aber du brauchst einen ewigen Blick zu haben. Und ihm zu gefallen, die für dich am Kreuz alles gegeben hat. Ein Beispiel eines Mannes, der das Ende nicht betrachtet hat, war Esau. Esau ist vielleicht ein gutes Beispiel eines modernen Menschen. Er war ein Mann der Welt, war ein cooler Typ, ein harter Typ, ein Männermann sozusagen. Und Esau war ein Mann, der eigentlich nur aufs Kurzfristige gedacht hat und gehandelt hat. In Hebräer 12, Vers 16 lesen wir, dass nicht jemand sei ein Hurer oder ein Gottloser wie Esau. Warum wird er so genannt? Der um eine Speise wieder seine Erstgeburt verkaufte. Du kennst die Geschichte. Er kommt nach Hause, ist hungrig. Jakob, sein jüngerer Bruder, hat diese Linsensuppe. Und er sagt, das möchte ich gerne haben. Jakob ist auch nicht für die Katze. Und denkt, ja, aber das kann ich direkt ausnützen. Der Hinterlistige. Ja, du kannst das schon bekommen, wenn du den Erstgeburtstag verkauft. Das ist kein Problem, kannst du haben, ja. Und das war sehr. Jakob hat allerlei Probleme gehabt, aber eine Sache war nicht sein Problem. Er hat immer einen ewigen Blick gehabt. Das Geistliche war immer wichtig für Jakob, für Esau überhaupt nicht. Er hat das Ewige geopfert auf dem Altar des Zeitlichen. Er hat nur auf Kurzfristige geschaut und an die Folgen nicht gedacht. Das ist es, die Sorgen sind für morgen. Ein Beispiel. Ein Gegensatz finden wir in David, in 1. Samuel 24. Hier sehen wir einen Mann, der wirklich an Gottesfurcht hatte. Er wird verfolgt von Saul und kann dann Saul in eine Höhle umbringen. Und die Männer in seiner Umgebung, die sagen, hier ist die Chance, schneid ihm die Kehle durch und dann ist das Königschaft deins. Du bist doch gesalbt als König, pack deine Chance. Das ist typisch die Idee heute für einen modernen, ehrgeizigen jungen Mann. Tu, was du willst. Das ist die Chance. Und David dagegen, die tut das nicht. Wir lesen da in Vers 5 von 1. Samuel 24, da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, da ist der Tag, davon der Herr dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Das hat Gott überhaupt nicht gesagt. Und da wurde der Herr auch nur dabei gerufen, um die Sünde, die sie David begehen lassen wollen, zu rechtfertigen. David stund auf und schnitt leise eine Zipfel von Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel Saul hatte, abgeschnitten. Und vergiss nicht, David war ein Soldat. Er war ein professioneller Soldat, er hat einen Riese umgebracht. Kannst du dir vorstellen, ein Mann mit 3+ Meter hoch kommt hier rein und David hat ihn umgebracht und seinen Kopf abgehauen. War kein Problem für ihn. Hier, wenn er dann Chance hat, um nur einen Zipfel von der Rock Sauls abzuschneiden, dann hat sein Herz in ihm geschlagen. Und was sagt er dann zu seinen Männern? Das lasse der Herr ferner von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Gott hat ihn in diesem Amt platziert und er sagt, ich bin gesalbt, dieser Mann soll an der Seite geschoben werden, das weiß ich, ich soll seine Position nehmen, aber ich überlasse es den Herrn, wie und wann das geschehen soll. Er hat Geduld gehabt, er hat sich gedemütigt und hat auch gewusst, wenn ich ihn nicht umbringe, muss ich weiter fliehen. Und doch hat er das getan, was Gott von ihm gefragt hat. Wie sollst du dich demütigen, wenn du jung bist? Aber wir haben eine Generation junge Leute, die relativ gottlos ist. Kein Furcht vor Gott, kein Furcht vor Sünde oder Hölle und im Allgemeinen auch wenig Interesse an Gott. Jugend ist frisch, schlau, kräftig und nochmals, wenn du jung bist, tu etwas mit diesen Gaben von Gott. Die sind gegeben, um für ihn zu gebrauchen, nicht um dich selber oder dein Fleisch zu gefallen. Du hast einen guten Kopf, lerne Bibelstelle auswendig, lerne eine neue Sprache, lerne Seele zu gewinnen für Jesus Christus, mach Bibelschule, nütze die Zeit weise. Es gibt viele, die das nicht tun und dann sind sie Eltern, sind sie verheiratet, haben mehr Kinder, Job, wollen sie Bibelschule tun. Hätte ich früher die Zeit, anstatt von meinen Nintendo-Spielen, meinen YouTube-Videos oder alles andere, wo ich stundenlang pro Tag mit verbracht habe, richtig einzuordnen, besser sollst du das nun tun. Ich will etwas sagen bezüglich des Ende betrachtens speziell für Ehemänner oder zukünftige Ehemänner. Weil Problem heute sind die Ehemänner in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft. Da ist die größte Attacke des Feindes auf in den letzten Tagen. Wie es war in Pharaos Zeiten, die männlichen Babys, die mussten umgebracht werden, die Mädchen, die konnten leben bleiben. Die größte Attacke in den letzten Tagen ist vor allem für die Augen auf das Herz der Männer. Wir lesen in Epheser Kapitel 5, Vers 25, ihr Männer liebt eure Weiber, gleich wie Christus auch geliebt hat, die Gemeinde hat sich selbst für sie gegeben. Das heißt, wir sehen in erster ein Opfer in der Liebe, ein Selbstopfer in der Liebe von Jesus Christus für seine Braut. Und die Liebe geht so weit bis in den Tod. Das heißt, der Ehemann soll was opfern oder sicher viel opfern von seinem Geld, sein Privatleben, seine Freizeit, seine Kräfte und Zeit, um für seine Frau da zu sein. Wenn er das nicht tut, heißt es eigentlich, dass die Frau nicht so viel wert ist. Und nochmals, der Herr Jesus betet nun Tag und Nacht für seine Gemeinde, seine Braut, für dich. Und jeder weiß, wenn du mal eine halbe Stunde gebetet hast, das ist nicht so einfach. Und der Herr betet für seine Braut. Das ist ein Beispiel für uns als Männer, wie viel Zeit verbringen wir jeden Tag, um für unsere Ehefrau zu beten oder für dich als noch nicht Verheiratete, um für deine zukünftige Ehefrau zu beten. Wir sehen in Vers 26, nicht nur in Vers 25, eine selbstopfernde Liebe, aber auch eine reinigende Liebe. Vers 26, auf dass er, Jesus Christus, sie, die Gemeinde, heiligte. Wie wird sie geheiligt? Hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Es ist sehr wichtig, dass du die Zeit nimmst, um mit deiner Frau das Wort zu lesen. Speziell für sie. Und auch was du sagst zu deiner Frau. Die Männer sind ab und zu ein bisschen gereizt und sagen dann Dinge und denkst, das ist man nicht so weise. Männer untereinander, das ist meistens kein Problem, aber für Frauen ist das ein bisschen anders. Dann in Vers 27 sehen wir die schützende Liebe des Herrn für seine Gemeinde, dass er sich selbst darstellte, als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder das etwas, sondern dass sie sei heilig und unsträflich. Der Herr möchte, dass das Zeugnis einer Gemeinde in Ordnung ist, dass sie gut gekleidet ist, dass sie ein Licht ist in einer finsteren Welt. Wie viel Zeit verbringst du mit ihr persönlich? Hilft es sie auch, eine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus aufzubauen? Aber sie braucht auch Zeit alleine mit dir. Wenn du mal irgendwo weg bist und ich habe das Gleiche, nächsten Sonntag gehe ich nach Pakistan und dann nach Indien und so weiter, dann bin ich wieder ein paar Wochen weg. Die Zeit muss ich einholen. Die kann ich nicht einfach ungestraft so sein, ich komme zurück und alles wieder normal. Nein, die muss man einholen. Das geht für euch Männer auch, wenn ihr was anderes gemacht habt. Das ist ganz wichtig. Der Herr verlangt daneben von uns Männern, dass wir auch Zeit mit ihm verbringen. Jesus wünscht sich jede Zeit, oder Entschuldigung, jeden Tag auch Zeit mit dir persönlich. Und die Frage ist, ob wir die Zeit mit ihm nehmen wollen. Und ab und zu, wenn du das nicht tust, dann kann der Herr dich flachlegen, dann kann in Krankenhaus bringen und dann bist du gezwungen, ein bisschen mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Wir Männer brauchen das zu tun. Mach mal aus, weil du bist das Haupt der Familie und deine Beziehung mit dem Herrn reflektiert sich, wie du mit deiner Frau und Kindern auch geistlich umgehst. Natürlich Zärtlichkeit. Ich will nicht zu viel über sagen, aber die Bibel ist sehr explizit darin. Hohelied, Kapitel 2. Das hat auch zu tun mit reiner Vernunft. Hohelied 2. Dann lesen wir in Vers 1. Ich bin eine Blume zu Saron und eine Rose im Tal, wie eine Rose unter den Dornen. So ist meine Freundin unter den Töchtern. Wenn Apfelbaum unter den wilden Bäumen, so ist mein Freund unter den Söhnen. Ich sitze unter dem Schatten, der sich begehre, und seine Frucht ist meiner Kehle süß. Er führt mich in die Weinkeller, und die Liebe ist sein Panier über mir. Er erquickt mich mit Blumen. Ab und zu kannst du auch ein Bouquet kaufen für deine Frau, Männer. Und so nicht wie die Holländer, die zwei Bouquete kaufen. Einer, wenn sie heiraten mit dir, und der zweite auf ihr Grab. Aber das macht ihr natürlich nicht, ja. Und labert mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Seine linke liegt unter meinen Haupte. Seine rechte herzet mich. Das war für mich ein Hinweis, dass Jesus rechtshänder ist. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Rehen oder bei den Hinden auf dem Felde, dass ihr meine Freunde nicht aufweckt noch reget, bis das ihr selbst gefällt. Also geh mit Vernunft mit deiner Frau um, auch in das intime Aspekt. Dann bezüglich ihr Vertrauen, das ist sehr wichtig. Sie muss Vertrauen in dir haben und oft ist das nicht der Fall oder ist das für einen großen Teil kaputt gegangen. Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 31, Vers 10, wenn man tugendsam Weib bescheret ist, der ist viel edler denn die köstlichsten Perlen. Ihr Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihr nicht mangeln. Das ist eine Frau, die jedem Mann sich wünscht und jedem Mann möchte seine Frau 100% vertrauen. Doch die Frage ist, hat sie auch Vertrauen an dir? Wir haben als Braut Vertrauen an den Herrn Jesus Christus. Er hat sich gegeben, hat uns das ewige Leben gegeben und ich denke, dass viele von euch im Laufe der letzten Jahre auch gelernt habe, in Glauben zu gehen aufgrund von den Verheißungen Gottes. Und da kannst du sagen, auch wenn da Schwierigkeiten waren, wenn du selber am Blödsinn gemacht hast und Vergebung gefragt hast, er ist immer treu geblieben. Immer. Er lässt dich niemals unten. Ab und zu kommt er durch, ein bisschen spät, Amen. Aber dann lernt man auch im Vertrauen zu wachsen. Doch die Frage ist, inwieweit hat eine Frau so ein Vertrauen in dir? Wie du auf den Herrn Jesus vertrauen kannst. Ganz praktisch, ein Mann soll niemals flirten mit einer anderen Frau. Sehr wichtig heute. Zuverlässigkeit, Loyalität. Das heißt, du sollst tun, was du versprichst. Es kann sicher sein, dass du ab und zu was vergisst. Wie älter man wird, wie mehr das passiert sicher. Im Allgemeinen sollst du ein Mann deines Wortes sein. Heute ist das ein Problem. Jemand sagt etwas und er tut es nicht oder ist viel zu spät. Und dann sagst du nach einiger Zeit, die Person hat ein unzuverlässiges Charakter. Eine Frau will nicht so einen Mann haben. Und Jesus ist nicht so. Er ist in jeder Hinsicht zuverlässig. Vertrauen geht oft schnell kaputt. Ich habe hier, das hier ein Glas hier. Wenn ich das nehme und einfach aus meiner Hand fallen lasse, ist das schnell kaputt. In einem Teil einer Sekunde ist es kaputt. Und wie lange braucht das, dass ich das mit Leim zusammenbastle? Das braucht Tage vielleicht, wenn es überhaupt zusammenkommt. Das ist auch mit Vertrauen so. Es ist schön, es braucht Zeit, um aufzubauen. Und es kann so kaputt sein. Und es braucht eine lange, lange Zeit, um das wieder neu zusammenzubringen. Und oft sind wir Männer daran schuld. Unzuverlässigkeit ist als ein kleiner Riss, die größer und größer wird. Hältst du dein Versprechen, wenn du etwas sagst, auch zur Frau, auch zu Kindern speziell? Ja, du bist dann beschäftigt, aber die kleinen Kinder, die sind schlau. Und die tun es auch bewusst und dann sagen sie, du willst etwas von dir, dann gehst du erst zur Mama. Dann sagen sie, ja, Mama, ich denke, dass Papi schon einverstanden ist mit das. Was denkst du davon? Ja, wahrscheinlich schon. Also das ist eigentlich von dir, ist es schon in Ordnung, richtig? Ja, ist es schon gut. Dann gehst du zu dir. Von Mami ist, können wir das tun? Mami sagt, ist es okay. Wenn du dann ja sagst, ja, dann haben sie dich. Ja, er hat ja gesagt und dann, das ist bei mir ab und zu auch passiert, und dann muss ich das tun und ich habe ja gesagt. Wenn du dann nicht tust, dann sagst du, ah, du brichst dein Wort. Dann siehst du, so schlau sind sie schon. Das heißt, sie schauen, inwieweit du ein Mann von deinem Wort bist. Also du musst ein bisschen aufpassen, was du schlussendlich verheißt oder nicht. Kann praktisch Gott dich als Mann gebrauchen, um ein Zeugnis abzulegen an Ungläubigen in deiner Umgebung. Kann Gott seine Hand legen auf dich, in deine direkte Umgebung, in dein Jerusalem, um zu sagen, du bist erlöst. Ich will, dass du zu dieser Person gehst, um ihm oder ihr ganz klar das Evangelium erklärt oder ein Traktat gibt. Wenn ich in Anfang in einer Studienzeit war, Gott konnte auf keine einzige Person seine Hand legen, um mich als suchender Student das Evangelium zu bringen. Niemand. Und ich war schon interessiert. Ich wollte lesen und verschiedene religiöse Bücher und die Bibel auch lesen. Niemand konnte mir das Evangelium erklären und mir erklären, wie ich Vergebung meiner Sünden bekommen könnte. Kann Gott dich nützen dazu? Das sei, wie zuverlässig du bist zum Herrn. Jahre her waren wir in einer christlichen Studentengruppe. Ich war gerade errettet und ich war voller Freude. Und da waren wir so eine Gruppe und da kam ein Sprecher, ein Reden. Wir haben eine kleine Gruppe weitergesprochen. Und da kam ein junges Mädchen und die hat ein paar Fragen gestellt. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist sie nicht errettet. Da habe ich gesagt, ja, aber weißt du, ob du ein Sünder bist? Sünde? Ich meine mit Sünde. Ja, Ungerechtigkeit ist Sünde. Römer 3, 23, Römer 3, 10, Römer 5, 12. Hat sie angefangen zu weinen. Und da habe ich geschaut, auf mich. Oh, so ein unfühlsamer Hasstyp, ja, die einfach das arme Kind am Weinen bringt. Ich habe gesagt, ja, aber ich war noch fertig, ich würde das Evangelium mitgehen. Nein, geht mal weg, ja, du. Und da kommt eine andere Person mit dir sprechen. Am Ende habe ich noch gesagt, ich möchte dich einfach zeigen, wie du das ewige Leben haben kannst durch Jesus Christus. Ja, wie dann? Du konntest dich zu Jesus führen. Aber alle haben gesagt, ja, du musst nicht mehr zurückkommen, ja, du bringst nur Unordnung und Chaos und Unruhe. Jahre später kam ich in Deutschland. Da war ein Freund von mir, die wurde da aus Niederländer hat er da gearbeitet. Er sagt, kennst du so und so? Das Name von Mädchen, ich bin den Namen vergessen. Sagt, nein, keine Ahnung, wer sie ist. Ja, du hast sie mal zum Weinen gebracht, aber danach ist sie zu Jesus gekommen. Sie möchte ich noch bedanken. Das heißt, wir waren eine christliche Gruppe, wir haben über alle Themen gesprochen. Das Mädchen war nicht errettet. Das heißt, wenn das in deiner Gegend ist, kann Gott dich nützen, um einfach die Person rauszuholen und einfach sie das Evangelium klar zu erklären. Ob sie dann weint oder nicht, ist eine andere Geschichte. Das ist wichtig. Und heute in vielen Gemeinden, die meisten Gemeindemitglieder führen niemals eine Seele pro Jahr oder vielleicht in 10 Jahren zu Jesus Christus. Und es ist echt nicht so schwer. Und es sind Leute, die Suchende sind. Bist du zuverlässig diesbezüglich? Dann praktisch, wie du lebst vor der Ehe, entscheidest, wie dein Partner dich vertraut nach der Hochzeit. Das heißt, wenn du als Mann gut die Hochzeit reingeht, rein, heilig, zuverlässig, geistig, emotional erwachsen, dann ist die Chance groß, dass, wenn beide errettet sind, da ein gutes Fundament ist für den Rest euer Leben, um zusammen Jesus Christus zu dienen. Das ist bei weitem das Schönste. Bei weitem. Nochmals, ein Ehepartner ist nicht nur da für das Physische und das Emotionale, ist vor allem gegeben, dass du, dass ihr beide den Herrn Jesus dienen könnt. Dazu seid ihr geschaffen. Dafür waren Adam und Eva geschaffen. Adam, um seinen Ruf als Gärtner auszuüben, und sie war da als Gehilfin für ihn. Das ist wichtig für einen Mann, dass er sucht nach Gottes Willen, nach Gottes Ruf für sein Leben. Und wenn er das rausgefunden hat und tut, kann Gott ihm da ihn ein Gehilfe an seine Seite stellen. Und ein alter Evangelist hat mal gesagt, eine gute Ehefrau, eine tugendsame Frau, wie ich erwähnt habe im Sprüche 31, ist nach Jesus Christus der allergrößte Segen, den Gott einem Mann geben kann. Und du sollst sie gut behandeln und sehr dankbar dafür sein. Das auch zeigen in Zeit und Männer mit Geld, G-E-L-D. Das ist ganz wichtig. Weil manche von euch, die verspenden viel mehr Zeit an sich selber an alles andere. Und jemand hat mal gesagt, du zeigst mir, wo dein Geld hingeht, und ich zeige, wo dein Herz hingeht. Aber andersrum, eine Frau, die den Herrn nicht liebt oder einfach nichts mit ihm zu tun haben will, kann der größte Fluch sein für einen von neugeborenen christlichen Mann, der Jesus nachfolgen möchte. Darum sollte er ein bisschen vorsichtig sein. Und dann gesagt, hier war da auch wieder ein Bruder, der hat eigentlich was zu früh geheiratet. Das war kein Segen. Es gibt so viel Elend. Lerne auch diesbezüglich Geduld zu haben und zu beten. Sprüche 18, Vers 13 sagt, wer antwortet, ehe er höret, dem ist Narrheit und Schande. Lerne zuzuhören als Ehemänner. Nehme Geduld. Nochmals, Vertrauen wird schnell wird gewonnen in einem Jahr, gebrochen in einem Tag und zurückgewonnen in 3 oder 4 Jahre. Und das ist in einer Ehe eine Sache, die oft passiert. Und oft als Männer verstehen wir nicht, wie tief die Wunden sind, die bei den Frauen angekommen sind. Und die Frauen sagen das meistens nicht. Weißt du, wo die meisten Leute am Schlachtfeld am Sterben an kleinen Wunden, kleine Wunden, die infektiert werden und dann schlussendlich zu einer Krankheit führen und zum Tode führen können? Das kann auch mit Worten so sein. Man muss die Wunde desinfizieren. Das fängt jetzt an zu eitern. Wenn da Dinge sind, wovon du sagst, die sind nicht richtig, dann sagt der Herr, ist es weise, um Dinge in Ordnung zu bringen. Das heißt, das Ende betrachten und zu sagen, ich bin hier vielleicht ein bisschen auf eine schiefe Ebene gegangen, ich muss wieder zurück auf den geraden Weg gehen. Und da ist, wie mutiger Thomas, nichts Besseres, um anzuerkennen, ich war falsch, ich habe das Ende nicht betrachtet, ich muss zurückgehen zum Ort, wo der Herr ist, wo der Herr mich haben möchte. In 2. Korinther Kapitel 7 gibt es diesbezüglich 2 verschiedene Arten von Traurigkeit. Eine göttliche und eine weltliche Art von Traurigkeit. In 2. Korinther Kapitel 7 lesen wir in Vers 10. Die göttliche Traurigkeit wirkt zur Seligkeit einer Reue, die niemand gereut. Die Traurigkeit aber der Welt wirkt den Tod. Siehe dasselbige, dass ihr göttlich seid betrübt worden. Welchen Fleiß hat es in euch gewirkt? Dazu Verantwortung, Zorn, Furcht, Verlangen, Eifer, Rache. Ihr habt euch beweiset in allen Stücken, dass ihr rein seid an der Tat. Das heißt, hier war ein Problem in dem Korintherbrief, der wurde angesprochen von Paulus in seinem ersten Brief und dann später bekam er Bericht, sie haben sich in der Tat die Sache zu Herzen genommen, haben Buße getan, es in Ordnung gebracht und deswegen sagt Paulus, ich möchte euch deswegen euch preisen. Die göttliche Traurigkeit ist eine Traurigkeit, weil ein Mensch anerkennt, ich habe gegen Gott gesündigt. Das sehen wir zum Beispiel bei Josef, der sagt dann, wenn Potiphas Frau ihn versucht zu verführen, nein, ich kann mich nicht gegen Gott versündigen. Der verlorene Sohn sagt, ich habe erstens gegen den Himmel und zweitens, Papa, gegen dich gesündigt. Die erste Sünde ist gegen Gott. Das heißt, bei Kindern auch, kleine Kinder können zum Glauben kommen, aber sie müssen verstehen, erstens, was Sünde ist und zweitens, dass sie nicht etwas Falsches getan, nicht nur ihr Gewissen verletzt haben, aber dass sie gegen Gott gesündigt haben. Wenn sie das verstehen, können sie auch verstehen, was Jesus für sie persönlich am Kreuz hat getan, um diese Sünde gegen Gott wegzunehmen und zu bezahlen. Weltliche Traurigkeit ist eine Traurigkeit, die sagt, ja, ich muss die Folge tragen. Aber ich verweigere, Verantwortung zu nehmen. Es tut mir leid, dass ich erwischt worden bin. Aber nächstes Mal mache ich es wieder. Das sind die meisten Leute im Gefängnis, niemand zum Glauben kommen an Jesus Christus. Die müssen dann 5 oder 10 Jahre sitzen. Ja, warum sind sie traurig? Sie sind erwischt. Wenn sie raus sind, ich gebe über 50% ist innerhalb eines Jahres wieder zurück in den gleichen Müll. Das ist weltliche Traurigkeit. Das ist keine Änderung vom Herzen. Das kann auch bei euch so sein als Christen. Du kannst sagen, ja, ich bin hier erwischt, das ist nicht richtig gewesen, aber ja, du machst einfach weiter. Dann sagt eine Frau dann, ja, wieso soll ich dich dann glauben, wenn ich keine Änderung vom Herzen sehe? Man hast du das letztes Mal zu deiner Frau gesagt, Schatz, es tut mir wirklich leid, ich habe hier falsch gesagt, falsch reagiert. Willst du mir bitte verzeihen? Wenn du wirklich darüber nachdenken musst, ist es Zeit, dass du das mal tust. Ein Mann, der treu ist, kann man vertrauen. Bist du zu vertrauen? Kann Gott dich eine Aufgabe geben in einer Gemeinde? Kann er dich eine gute Ehefrau zuvertrauen? Möchte ich auch sagen zu euch, junge Männer. Sagt, ja, ich suche eine gute Ehefrau und Gottesfürchtige, so eine in Sprüche 31. Ja, dann ist natürlich die Frage, ja, sagt man oft dann, ja, wo sind diese gottesfürchtigen Frauen? Sagt, ja, die sind schon an vielen Stellen. Aber wieso sind sie noch nicht hier? Weil du noch nicht dazu bereit bist. Weil du noch die Erwachsenheit hast, weil du vielleicht selber noch ein paar Schritte machen musst. Geht andersrum auch. Ich bin Gemeinde gewesen in Kanada und dann kam man so, Menge, so, da waren so, ich sage Ihnen das Ort der Gemeinde auch nicht, bevor hier Männer noch anfangen zu googeln. So 7, 8 junge Damen zwischen so 18 und 25, 30 und dann Predigt gehalten und dann waren sie im Pastorhaus und dann haben wir erst Tee getrunken, sie haben alle so gewartet und dann haben sie das gefragt. Ja, war eine schöne Predigt. Aber ja, wissen Sie auch, wo man einen guten Ehemann finden kann? Und dann sage ich, ja, ich weiß schon, wo. Ja, wo dann? Dann sage ich, na, das sage ich nicht. Wieso nicht? Ja, sage ich dann, weil vielleicht muss ihr erst noch mal ein paar Lektionen lernen, bevor Gott euch eine schickt. Und daneben noch, für diejenigen, die vielleicht das Pastor zukünftig dienen müssen, macht niemals die Fehler, niemals, und auch Schwestern, zu kuppeln. Weil es falsch geht, gehen sie beide auf dich los. Da musst du niemals tun. Aber hältst du dein Wort? Bist du zu vertrauen? Tust du, was du versprichst? Bist du treu in Geldsachen? Die Bibel sagt, wenn du treu bist in der ungerechten Mammon, dann kann Gott dich auch das Wichtige, eine Seele, eine Familie, zu vertrauen. Bist du allgemein treu in kleinen Dingen? Wenn du untreu bist in den kleinen Dingen, dann bist du auch untreu in den großen Dingen.
Amen.
Gott ist dein Arzt und gibt dich immer wieder Chance, um Sachen zu heilen. Aber diese Sachen brauchen Zeit, brauchen Geduld. Wir haben keine Geduld. Gott hat viel Geduld. Und das ist gut. Wenn Gott keine Geduld hätte, wären wir wahrscheinlich niemals zum Glauben gekommen und wären wir alle Richtung Hölle unterwegs. Sei nicht so schnell zu verurteilen. Da sind wir auch gut in als Männer. Das ist doch falsch. Ja. Wie kann das geschehen? Ja, keine Ahnung. Und das kann man auch zur eigenen Frau so tun. Betet viel für den anderen. Weil nach einiger Zeit wirst du was milderer, wenn du älter bist, weil du bist in allerlei verschiedenen Positionen gewesen. Du weißt, es ist nicht so einfach, als du denkst. Du kannst nur erinnern, wenn du jung bist, dann bist du bei deinen Eltern, dann denkst du, das sagst du natürlich nicht, als junger Mann, naja, wenn ich älter bin und Vater bin, naja, dann tue ich das natürlich niemals so, wie ich erzogen bin. Oder die Mädchen auch. Ja, wenn ich mal selber Kinder habe, dann zeige ich meiner Mutter mal, wie das da richtig geht. Ja. Und dann bist du selber in diesem Alter und dann bist du verheiratet, und dann denkst du, oh, ja, mit meiner Frau geht es doch nicht so einfach, wie ich dachte. Und da habe ich das erste und zweite Kind kommt, dann denkst du nach einiger Zeit, oh, vielleicht muss ich mal ein bisschen Rat fragen, ja, an der Alte oder an Mama oder Schwiegermutter oder Schwiegervater vielleicht, wenn du weise bist. weil die haben die Erfahrung, die wir als, oder als jüngere Person einfach nicht hast. Zuverlässigkeit fängt mit Männern an, nicht mit den Frauen, Männer, mit den Männern. Wenn das Haupt zuverlässig ist, ist die Chance viel größer, dass auch die Frauen und die Kinder lernen, zuverlässig zu sein. Sprüche 18, Vers 14 sagt, wer ein fröhlich Herz hat, der weiß, sich in seinem Leiden zu halten. Wenn aber der Mut liegt, wie kann es tragen? Der Mut kann liegen, wie bei einem Thomas. Später kam er zurück und hatte Mut genug, um zurück zu der Versammlung zu kommen. Problem ist, dass viele Männer Vertrauen verbrechen und dass sie unbewusst vielleicht sehr egozentrisch werden durch unsere Gesellschaft oder vor allem durch eigenen Wähler, die sie in die Zeit machen. Ein gutes Beispiel, ohne in Detail zu gehen, finden wir in der König Saul. Saul ist ein Mann, der eigentlich, man sieht kaum bei ihm, dass er opfert, kaum, dass er Gott sucht und fragt, aber tut im Allgemeinen, was ihm gefällt. Er ist im modernen 21. Jahrhundert ein junger Mann. Niemand muss mir etwas sagen, wenn ich 18 bin, dann tue ich, was ich will. Endlich bin ich frei. Das war Saul. Und Saul, in seinem Charakter sieht man sehr schön, obwohl sehr tragisch, dargestellt in 1. Samuel 22, Vers 7. Und dann muss Saul, also David muss fliehen. Saul hat geahnt, dass David der neue Auserwählte ist, dass der Segen Gottes weg ist, dass der Heilige Geist von ihm gewichen ist, da kommt ein unreiner Geist und auf David ist Gottes Hand. Und er wird grün und gelb von Eifersucht. Und dann trifft er mit seinen Männern sich zusammen und dann lesen wir in Vers 6 von 1. Samuel 22, es kam vor Saul, dass David und die Männer, die bei ihm waren, wären hervorkommen. Als nun Saul wohnte zu Gibea unter einem Hain im Rama, hatte er seinen Spieß in der Hand und alle seine Knechte stunden neben ihm. Da sprach Saul zu seinen Knechten, die neben ihm stunden, hört ihr Kinder Jemenis, wird auch der Sohn Isais, das ist David, euch alle Acker und Weinberge geben und euch alle über 1000 und über 100 zu Obersten machen, also 50 zu kaufen mit materiellen Dingen, dass ihr euch alle verbunden habt, wider mich. Und ist niemand, der es meinen Ohren offenbarte, weil auch mein Sohn, Jonathan, einen Bund gemacht hat mit dem Sohn Isais, David. Ist niemand unter euch, denn es kränke meinethalben und meine Ohren offenbare. Denn mein Sohn hat meinen Knecht David wieder mich auferweckt, dass er mir nachstellt, wie es am Tag ist. Und wenn es unterstreicht, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mich, mein, in ein Vers. Wenn einer verliebt ist in sich selber, ist es Saul. Und Saul ist eher ein vollkommen Selbstmitleid. Oh, ich arme. Alle sind gegen mich. Und was er tut, ist lügt einfach. Nicht David und Jonas sind gegen ihn. Er ist da gegen die beiden und versucht sie umzubringen. Hat er auch versucht zu tun. Er dreht die Sache vollkommen um. Das ist der Geist von einem modernen, egozentrischen Mann, der in vollkommen Selbstmitleid versinkt und sagt, ach Gott, wieso? Überkomm nicht das. Ja, für das größte Teil, weil du selber schuld daran bist, Saul. Du bist diejenigen, die deinen Sohn versucht, an die Wand zu spießen, die David versucht umzubringen. Sie haben dich nicht versucht umzubringen. Das heißt, er verweigert vollkommen Verantwortung zu übernehmen. Und weißt du, wie er endet? In Suizide. Das ist tragisch, aber wahr. So von, ich bringe mich um und dann bin ich irgendwo hoffentlich in einem besseren Ort und nehme weiter keine Verantwortung für mein Leben. Männer, ihr sollt gereizt werden, unter der Woche über klare öffentliche Sünde in der Öffentlichkeit und in der Gemeinde sich auszusprechen. Man denkt nicht nach, was bestimmte Leute es kosten, wenn sie verletzt werden. In Niederlanden hat ein Name, eine sehr tolerante Gesellschaft zu sein, das heißt, eine Gesellschaft, die Sünde liebt, das ist eigentlich die wahre korrekte biblische Name. Bei Vergewaltigung von einer jungen Frau kommt die Täter dafür nur eine Buße, obwohl die junge Dame ein lebenslanger Trauma vor sich verarbeiten muss. Wir haben eine Gesellschaft voll verwundeter Leute. In vielen Gemeinden hört man das auch, alles muss erlaubt sein, keine Gesetze. Weil die Gemeinde muss wachsen. Das heißt, sie muss Sünde reinholen. Und Sünde schlussendlich verletzt die Seele. Alles muss heute Luxus sein. Das Fleisch muss immer ein bisschen gekitzelt werden. Ein Straßenprediger ist wirklich ein Arzt für eine Gesellschaft. Dann hört ein Ungläubiger mal, was Sünde ist, wer Jesus Christus ist, dass ein Gott, der heilig ist und Sünde urteilen muss und an Gott die Liebe ist und sein Sohn dafür an seine Stelle gegeben hat. Das ist, was die Welt braucht zu hören. Aber die Welt will das nicht hören. Die meisten Christen wollen sich nicht mit so einer Gemeinde oder so einem Straßenprediger identifizieren. Heute ist man cool, wenn du Mut hast, voranzugehen in die Sünde. Und warum ist das? Komm nach Prediger 8, Vers 11. Prediger 8, Vers 11. Weil nicht bald geschieht ein Urteil über die bösen Werke, dadurch wird das Herz der Menschen voll Böses zu tun. Das heißt, im Moment, dass du denkst, du kannst mit Dingen wegkommen, weil das Gesetz erlaubt das alles, obwohl Gott sagt, es ist Sünde anhand der Schrift, aber dann ist das doch in Ordnung. Sex vor der Ehe ist doch in Ordnung. Sexperversion ist alles in Ordnung. Und du versuchst das und dann später kommt die Sünde, Lohn der Sünde ist der Tod, und dann sagst du, ach, wieso? Wieso hat niemand mir das erzählt? Weil du wolltest es nicht hören. Das ist das Problem. Und dann musst du die Folge der Sünde tragen. Der Mann muss heute die Konsequenzen von einer Missetat nicht direkt tragen. Das Gesetz heute, das weltliche Gesetz, schützt immer mehr und mehr die Übeltäter anstatt den Opfer. Wenn eine Wunde fest blutet, nimmst du nicht einfach ein Aspirin. Kinder lässt man einfach alle hinter diese Schirme sitzen und sie verstören ihr eigenes Gehirn durch Bilder. Weil Papi hat keine Zeit, mit den Kindern etwas zu unternehmen. Indirekt trägst du Schuld als Vater, wenn dein Kind einfach keine Disziplin bekommt. Es ist deine Aufgabe, das auszuüben und Nein zu sagen. Und weißt du, wenn du das nicht tust, weißt du, was passiert mit solchen Kindern? Die werden älter und die tun, was sie wollen und lassen sich von nichts und niemand mehr etwas sein, auch als Christ nicht. Du kannst schon errettet werden, aber ein Charakter wird nicht von einem auf anderen Moment geändert, wenn du errettet wirst. Den Müll, den du aufgenommen hast, muss später rauswachsen. Es braucht Jahre, um in Ordnung zu kommen. Hebräer 12, Vers 6, 7 und 8 sagt einiges über eine gesunde Zuchtmaßnahme. Warum? Weil es einen Gott gibt, der seinen Sohn gegeben hat und dich liebt. Hebräer 12, Vers 6. Den welchen der Herr lieb hat, den züchtiget er. Er stäubt aber einen jeden Sohn, den er aufnimmt. So die Züchtigung erduldet, so erbeut sich euch Gott als Kindern. Denn wo ist ein Sohn, der den Vater nicht züchtiget? Seid ihr aber ohne Züchtigung, welche sie alle sind teilhaftig worden, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Du bekommst keinen Zug von einem fremden Mann. Ja, du bekommst von deinem eigenen Vater eine Zuchtmaßnahme. Warum? Er liebt dich. Es muss nicht direkt physisch sein, es kann auch eine andere Art und Weise sein. Aber ein guter Vater züchtigt seine Kinder. Ein guter Pastor sagt dich die Wahrheit. Amen. Wenn er kein guter Pastor ist, er hat nur Liebe an sich selbst, wie Saul, dann sagt er, ich gebe euch alle schöne Dinge und materielle Sachen, und, aber er sagt die Wahrheit nicht. Amen. Das ist ein Problem, das ist eine falsche Liebe. Tue, was du willst, ist heute das Motto. Aleister Crowley, bekanntester Satanist im 19. Jahrhundert. Und nochmals, was für Traurigkeit zeigst du? Eine Person, die willig Buße tut, um was er ist oder nur was er getan hat. Wir haben das schon kurz erwähnt. Ich möchte es noch kurz sagen in 2. Korinther. Die göttliche versus die weltliche Traurigkeit. Die göttliche Traurigkeit führt zu Fleiß. 2. Korinther 7, Vers 11. Du versuchst, nachdem du ermahnt bist, das nächste Mal dein Bestes zu geben. Ein Christ soll fleißiger sein als die Welt. Nicht um zu beweisen, aber einfach aus Furcht gegenüber dem lebendigen Gott. Wir haben heute einfach eine verantwortungslose Gesellschaft. Weil es gibt keinen Gott mehr. Es wird niemals beigebracht. Auch in vielen Gemeinden ist ein wenig Gottesfurcht. In vielen Geschäften hörst du, ich suche eine zuverlässige Person, nicht einen superkluge. Einfach, der zuverlässig ist. Und vor allem Männer haben davon das Problem an. Kaum Frauen für eigene Frau, eigene Familie, eigene Arbeit. Immer Ausrede. Ja, aber, ja, aber. Zahlst du deine Rechnungen zur rechten Zeit? Bist du verantwortlich, wie deine Frau und Kinder sich benehmen und wie sie dann auch sich weiterentwickeln? 1. Korinther 7 wird erwähnt, das Wort Zorn. Es ist gut, dass du zornig bist auf dich selbst als Mann. Was kann ich tun? Warum habt ihr sie besser gemacht? Die meisten Christen heute haben einen Mangel an Furcht vor Gott. Und entscheiden einfach, ich tue das, weil ich habe mehr Furcht vor Menschen. Und wenn ich das tue, dann gefalle ich so und so oder so und so. Aber die Frage von einem guten Führer ist, was will Gott, dass ich tue? Und dann soll es ein Diener sein für diejenigen, die Gott dir zugegeben hat. Ein Verlangen, sagt 2. Korinther 7, Vers 11, ein Verlangen, Recht zu tun. Jedes Kind hat ein Verlangen, um seinem Vater zu gefallen. Das hast du auch zu deinem himmlischen Vater. Wenn andere Leute das versuchen zu verhindern, schieb sie an die Seite. Du musst nicht verantworten für die Leute, aber später für den Richterstuhl Jesu Christi. Eifer wird erwähnt in 2. Korinther 7, um dein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Und sagt, ich will und ich soll das so in Ordnung bringen. Und Rache für den Herrn, um Recht zu tun und die verlorene Zeit zurückzugewinnen. So kannst du nicht am besten rächen, nicht eine andere Person das antun, nein, dieselbe daran nehmen. Nach der Erlösung zeigt dir der Gott das, was du recht machen musst. Und das kann sein, dass du einige Dinge in Ordnung bringen musst mit Leuten. Aber dafür brauchst du Mut und Demut, um Dinge in Ordnung zu bringen. Saul konnte nicht auf Samuel warten, das war die weltliche Reue. Und dann sagt Samuel, du siehst mich nicht mehr, bis ich sterbe. Falsche Reue, weltliche Reue. Wir sehen auch keine Änderung, nachdem Saul das gesagt hat zu Samuel. Er geht einfach weiter in seinem gottlosen, von Gott getrennten Leben. Endet in Suizide. David, Mann nach Gottes Herz. Aber was hat David gemacht? Er hat Ehebruch gepflegt. Saul hat das nicht gemacht, soweit wir wissen, als aufgeschrieben ist. Hat niemand umgebracht, Saul. David schon, indirekt. Ein Mann von Bathseba. Und doch war David ein Mann nach Gottes Herz. Und warum war das? Er hat die göttliche Traurigkeit gezeigt, hat wirklich Reue gezeigt. Im Psalm 51 lesen wir in Vers 5, nachdem er diese Sünde mit Bathseba begangen hat. Ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein bleibst, wenn du gerichtet wirst. Er hat einmal gesagt, ich nehme die Verantwortung, ich habe versagt. Stecke noch, ich verdiene eine Todesstrafe, aber für Hurerei, Ehebruch und Mord gab es kein Opfer im Alten Testament. Er wurde nicht von Gott getötet. Weißt du, warum nicht? Wegen ein Wort, Gnade. Wenn du als Mann versagt hast, dann verlierst du vielleicht nicht mehr an gute Familie. Aber weißt du, was Gott sagt? Wenn du Buße tust, wirkliche, göttliche Reue zeigst, Gnade. Reine Gnade. Petrus, die zeigt Reue und bringt die Sache in Ordnung. Wird gebraucht in Kapitel 2 von Apostelgeschichte, um tausende Leute in einem Predigt zum Herrn zu führen. Judas hat eine falsche Reue gezeigt. Oh ja, ich habe unschuldiges Blut verraten. Aber bringt sich um. Markus mit Paulus hat wahre Reue gezeigt. Nachdem er Paulus die erste Missionsreise verlassen hat, kommt er später zurück. Und Paulus sagt in seinem letzten Brief in 2. Timotheus, bring Markus mit, er ist mir viel nützt zum Dienst. Er geht mit Petrus nach Babylon und schreibt das Markus-Evangelium, nicht schlecht für einen Versager. Hat wahre Reue gezeigt, gesagt, es war zu schnell, auch als Christ, ich bin noch nicht bereit, ich tue Buße, ich warte nun. Und dann fange ich an, vom Herzen den Herrn zu dienen, auf seine Art und Weise und seine Zeit und sein Tempo. Deotrophes, das war kein gutes Beispiel. Er wollte der Erste sein. Er konnte nicht warten. Und er hat keinen guten Namen, keinen guten Ruf in der Schrift. Schlussendlich möchte ich abschließen, wie ist es mit dir? Hast du ein Herz voller Zorn, voller Rache? Hast du Probleme, dich zu unterordnen vor dem lebendigen Gott? Was will der Herr, dass du tust? Du sagst, der Herr hat mir etwas aufgezeigt. Vergiss niemals, das Blut Jesu Christi, Gottes Sohn, macht rein von aller Sünde. Sag ihm die Schuld. Sag ihm dein Versagen. Er kennt es und weiß, was das Schöne ist. Er versteht es, weil er ist Mensch geworden. Komm zu ihm. Komm zurück zu dem Herrn. Komm zurück zu Jesus. Komm zurück als verlorener Sohn zu einem liebhabenden Vater. Lassen wir beten. Lieber Vater, wir danken für dein Geduld, für deine Liebe, für deine Gnade, für dass du uns immer an dritte, an 30., an 300. Chance gibst. Wir haben das überhaupt nicht verdient, auch nicht als Christ. Doch wir fragen, dass du uns gnädig seist, wenn da Dinge angesprochen sind, die vor allem bei uns Männern nicht richtig sind. Bitte verzeih uns, hilf uns, das in Ordnung zu bringen, mit dir, mit einander, mit unserer Frau und Kinder. Und hilf uns zu sehen, wie du uns siehst, uns aufgrund deiner Verheißungen zu werden, wie du uns haben möchtest. Wir können das nicht. Wir sind von Natur Versager. Wir brauchen deine Hilfe. Wir beten deine Gnade und die Verheißung, die du gibst in deinem Wort. Ich vermag alles in dem, die mich mächtig macht. Jesus Christus alleine. In seinem Namen kommen wir zu dir, fragen deine Gnade und Hilfe und Kraft und Mut, um die Verantwortung anzugehen mit deiner Unterstützung. In Jesu Namen fragen wir. Amen.
Amen.
Amen. Okay, lassen wir eine Pause halten und 10 Minuten und danach kommt Bruder Bobby.